Die Partner rechnen mit den Kunden ab und nutzen nur die Systeme der IBS, quasi als Dienstleister. Das scheint mehr die Regel als die Ausnahme. In einem Börsenprospekt aus dem Jahr 2003 heißt es, die Transaktionen über Partnerfirmen hätten eine starke Präsenz im Gesamtgeschäft des Unternehmens. Doch das neue Fundament wackelt bereits. Ein wesentlicher Anteil des Umsatzes der IBS stammt aus Transaktionen für Spieler in den USA, wie das Unternehmen 2003 selbst in dem Börsenprospekt preisgibt. Zu jener Zeit aber ist der wohl wichtigste Glücksspielmarkt der Welt schon in Gefahr. Im Jahr 2000 scheitert im Parlament eine Gesetzesvorlage, die das Glücksspiel im Netz weitgehend für illegal erklärt hätte. Einige Zeit später aber wird es zu einem neuen Vorstoß kommen. Ein damaliger Mitarbeiter sagt, Wirecard ging es wie der gesamten Industrie. Die USA war der größte Online-Glücksspielmarkt der Welt. Das Damoklesschwert hing über uns. Käme die Gesetzesvorlage diesmal durch, würde es bedrohlich für die IBS. Das räumt das Unternehmen selbst ein. Die IBS könne in Ländern, in denen das Glücksspiel eingeschränkt oder verboten wird, behördlichen Ermittlungen oder Klagen ausgesetzt sein. Dies wiederum könne sich erheblich nachteilig auf die Einnahmen und die Finanzlage auswirken. Dafür müsse die IBS nicht einmal direkt betroffen sein. Die IBS kann seinerzeit Finanztransaktionen noch nicht allein abwickeln. Sie braucht für jeden einzelnen Geldtransfer einen Bankpartner. Und die IBS-Manager halten es zumindest nicht für ausgeschlossen, dass sich die Banken wegen der Glücksspielkunden der IBS künftig auch weigern könnten, Zahlungen von anderen IBS-Kunden abzuwickeln. Diese Gedankenspiele beschäftigen Bauer und Braun durchaus. Doch sie gehen das Risiko ein. Sie haben große Pläne.